Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant der Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam hier ist wie immer mein geschätzter Co-Host, das ist der Vorsitzende vom Mobility Allstars e.V. und zwar der Stefan Schierschwitz. Hallo Stefan.
Genau, herzlich willkommen im Podcast. Bei uns geht's um die große Mobilitätswende, das ist auch das Thema bei uns im Verein. Wir laden uns regelmäßig Persönlichkeiten aus der Mobilität ein, um über dieses Thema aus unterschiedlichen Perspektiven zu sprechen. Heute zu Gast Elena Leitler-Zettelmeier von Zukunft Fahrrad. Freuen uns sehr und das habt ihr jetzt gerade damit auch schon gemerkt. Heute geht's mal wieder ums Fahrrad. Elena, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und jetzt darfst du dich wie immer hier selbst vorstellen, Tobias. Lässt den Countdown laufen, 60 Sekunden und wir freuen uns sehr.
60 Sekunden für dich, auf geht's.
Alles klar. Ja, ich freue mich auch, heute dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Elena Leitler-Zettelmeier, es wurde ja schon gesagt. Ich bin 38 Jahre alt, lebe und arbeite in Berlin und zwar bin ich die Leitung für den Bereich strategische Kooperation bei Zukunft Fahrrad. Ja, wer ist Zukunft Fahrrad für alle, die es noch nicht kennen? Wir sind ein Wirtschaftsverband, ganz klassisch. Wir machen die Interessenvertretung für die innovative Fahrradwirtschaft in Deutschland. Wir haben mittlerweile über 100 Mitglieder, uns gibt es seit 5,5 Jahren und unsere Mitgliedsunternehmen kommen aus allen Bereichen der Fahrradwirtschaft und wir haben eigentlich gemeinsam zwei Ziele. A, die Fahrradwirtschaft stärken, damit wir richtig tolle und coole Produkte und Dienstleistungen haben aus dem Bereich Fahrrad und B, wir wollen das Fahrrad zum beliebtesten Verkehrsmittel auf den kurzen und mittleren Strecken machen.
Sehr gut. Locker das Ziel eingehalten. Vielleicht noch eine kurze Frage zu dir und zu deinem Hintergrund. So, wie ist so deine Berührung zum Thema Fahrrad? Wie bist du auf den Posten gekommen?
Wie bin ich auf den Posten gekommen? Ja, also meine Berührung zum Thema Fahrrad, die gibt's seit, was habe ich gesagt? Ich bin 38, ja, wahrscheinlich seit 35 Jahren ungefähr. Bin immer gerne Fahrrad gefahren. Wir sind in der Familie viel Fahrrad gefahren. Ich glaube schon, dass so eine Prägung auch wichtig ist beim Bereich Fahrrad. Genau. Ganz klassisch habe ich angefangen, meinen Lebensweg als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bundestag, wie hier auch viele aus dem Verband, gerade aus dem Bereich Politik, war dann bei einem anderen Verband, völlig anderes Thema, Finanzen, Finanzpolitik etc. Bin aber immer gerne Fahrrad gefahren, habe mich natürlich auf Berlins Straßen politisiert und radikalisiert, was das Thema Fahrrad angeht. Es geht leider gar nicht anders. Und bin dann zufällig irgendwann über diese Stellenausschreibung gestoßen und dachte, ach, das ist es, ich muss mich da bewerben. Genau, und es hat geklappt und bin jetzt seit knapp 4 Jahren beim Verband und genau, es ist der Job, den ich immer haben wollte, wo ich vorher überhaupt gar nicht wusste, dass es der Job ist, den ich immer haben wollte.
Okay, sehr gut. Du hast dich radikalisiert, da müssen wir nachher mal drauf eingehen, im Kontext Fahrrad. Das ist ja auch ein cooles Statement. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir mit dir wahrscheinlich auch ein Stück weit über das Thema Wirtschaft eben im Kontext Mobilitätswende und Fahrrad reden können. Wir schauen ganz oft eben aus Sicht der Nutzer drauf, aber dass da auch ein Thema für Deutschland sozusagen dahinter steckt und danach suchen ja gerade alle. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache und die sollte man auch immer wieder entsprechend hervorheben. Jetzt aber erst unsere Standardfrage nach dem Intro. Mobilitätswende ist unser Herzensthema und deswegen auch die Frage an dich. Welche drei Begrifflichkeiten würdest du denn mit diesem Thema assoziieren?
Ja, die drei Begrifflichkeiten, die ich mit dem Thema Mobilitätswende assoziiere, sind einmal Gleichberechtigung, Lebensqualität oder höhere Lebensqualität und Freiheit.
Sehr gut, Gleichberechtigung und Radikalisierung. Ich weiß nicht, ob die zwei Themen miteinander zusammenhängen. Bevor wir ganz tief einsteigen, wir parken mal diese Begriffe und Kommen vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Du hast ein bisschen im Intro ja dargestellt und ich habe es gerade aufgegriffen. Wirtschaftsvertretung und die Branche und die Akteure in der Branche, die dahinter stecken. Euch gibt es noch gar nicht so lange mit diesen 5 Jahren. Warum war es notwendig? Und wenn ich mal zurückrechne, vor 5 Jahren, das war kurz vor der Pandemie, hat aber keinen Zusammenhang damit oder etwa doch. Nee, das war schon davor, ne? Und dann kam das Ding und dann war Fahrrad eigentlich wahrscheinlich genau zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, weil Fahrrad fahren durfte man ja damals. Aber kannst du noch so ein bisschen sagen, warum ihr euch eigentlich gegründet habt und was ihr vielleicht auch erreichen wolltet und vielleicht schon erreicht habt?
Klar, gerne. Ja, also ich denke, man muss, um das ein bisschen besser einordnen zu können, muss man sich vielleicht ein bisschen angucken, was ist eigentlich die Fahrradwirtschaft in Deutschland heutzutage? Wie war das vielleicht mal vor 50 Jahren, vor 100 Jahren und wie ist es heute? Wir haben ja eine ganz interessante Branche mit der Fahrradwirtschaft und der Fahrradbranche. Fahrrad hat ja seinen Ursprung in Deutschland und deswegen hat Deutschland findet man natürlich auch viele Unternehmen der Fahrradwirtschaft, die alteingesessen sind. Es gibt viele immer noch mittelständisch, also es ist eine sehr mittelständisch geprägte Branche. Es gibt noch klassische Familienunternehmen. Wir haben, also Deutschland kann natürlich nicht nur Autos und Maschinen bauen. Deutschland kann auch, die deutschen Ingenieure und Ingenieurinnen können auch ganz wunderbare Fahrräder bauen. Deutschland ist vorne mit dabei beim Thema Technik, Innovation im Fahrradbereich. Wir sind Leitmarkt. Wir sind wirklich wahnsinnig erfolgreich mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten. Genau. Und wir haben natürlich auf der einen Seite mittelständisch geprägt, alteingesessene Unternehmen in den Regionen verwurzelt, Hersteller von Fahrrädern, von Kinderfahrrädern, von Komponenten, von Zubehör. Natürlich jetzt auch neuer von E-Bikes. Und was in den letzten 10 oder 15 Jahren natürlich noch ganz neu eigentlich dazugekommen ist, ist der Riesenbereich der Dienstleistungen in der Fahrradbranche. Das heißt, super Erfolgsthema, Dienstradleasing und alles, was da dran gehört. Die Sharing-Angebote, die Abonnementsangebote, die Versicherer, die dahinter stehen. Also insbesondere, die sind natürlich sehr, sehr stark verwoben mit dem Thema Dienstradleasing. Die Leasinggesellschaften, die wiederum dahinter stehen. Viel im Bereich Digitalisierung etc. Also es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren im Bereich der Unternehmen, die noch keine Heimat hatten in einem Verband, in einem Wirtschaftsverband, in einer Interessenvertretung etc. Das ist Thema Nummer eins, warum es Zukunft Fahrrad gibt und warum wir uns auch gerne als die Vertreter der innovativen Fahrradwirtschaft bezeichnen. Wir haben auch alteingesessene Unternehmen, die es schon lange gibt. Wir haben mittlerweile wirklich das komplette Spektrum bei uns im Verband, also von den Herstellern über Komponenten, Zubehör, Fahrradabstellanlagen, Dienstradleasing, Abo, Sharing, Versicherungen, sonstige Dienstleistungen, Digitalisierung. Also wir haben mittlerweile das komplette Spektrum. Aber schon auch noch mit Fokus auf die neuen Unternehmen, auf die neuen Dienstleistungen. Und und das zweite Großthema eigentlich, wie können wir das Fahrrad besser verweben mit den großen Themen unserer Zeit? Also, ne, wir haben natürlich das Thema Klima, CO2-Einsparung, das Thema Gesundheit, lebenswerte Städte, klimaresiliente Städte, Freiheit, Kinder, Autonomie etc., natürlich auch demografischer Wandel. Wie wollen wir eigentlich, dass sich jetzt die ältere Bevölkerung in Zukunft fortbewegt? Die können nicht alle Auto fahren, zumindest zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr. Genau, und das sind eigentlich so die beiden Großthemen, die zu der Gründung von Zukunft Fahrrad geführt haben, um da nochmal einen neuen Aufschlag zu machen in Richtung Interessenvertretung in Berlin, die Fahrradbranche da besser politisch zu verweben und zu vertreten.
Vielleicht noch eine ergänzende Frage, Tobias. Das heißt, also ihr seid die letzte Legislatur, da konntet ihr noch gar nicht so richtig ranbohren, sage ich jetzt mal, rein zeitlich. Jetzt aber schon und gerade eben, ne, konstituiert sich ja die neue Konstellation. Ihr habt auch, glaube ich, ein Papier schon rausgebracht und Forderungen mit artikuliert. Worauf kommt es denn jetzt an in der nächsten Legislatur und was wäre da das, was ihr euch wünschen würdet?
Ja, also wir haben natürlich in der letzten Legislaturperiode auch sehr viel und sehr hart daran gearbeitet, unseren Verband und unsere Themen bereits zu platzieren. Klar, der Verband ist im Aufbau, ist er weiterhin. Aber wir sind da sehr, sehr, sehr weit gekommen in den letzten 5 Jahren, haben tolle Kontakte aufgebaut, konnten da viel erreichen und konnten jetzt genau sehr, wir hatten jetzt eine sehr gute Basis, um jetzt vor der Bundestagswahl, während der Bundestagswahl und jetzt natürlich Richtung Sondierung und Koalitionsgespräche unsere Themen einzubringen. Und wir haben natürlich, die Großthemen für uns sind A, wie können wir die Fahrradwirtschaft stärken? Wie können wir auch die zukunftsfähiger machen, robuster machen, stabilisieren? Weil wir haben da tolle Produkte, wir haben tolle Dienstleistungen, die ganz viele Probleme unserer Zeit lösen. Und da müssen wir natürlich zusehen, dass es dieser Fahrradbranche gut geht. Jetzt, morgen und übermorgen. Wir haben das Großthema Infrastruktur, sichere Fahrradinfrastruktur, moderne Fahrradinfrastruktur. Wir können hier in Deutschland die allerbesten Fahrräder der ganzen Welt bauen. Wenn die Menschen Angst haben, diese Fahrräder auf der Straße zu fahren, dann bringt es überhaupt nichts. Es ist ein verwobenes System und das brauchen wir ganz dringend, die gute Fahrradinfrastruktur. Und das dritte Thema ist natürlich auch grundsätzlich, ja, Fahrradkultur. Wie stehen wir in Deutschland eigentlich zum Thema Fahrrad? Nehmen wir das als Freizeitgerät wahr? Gehen wir damit Mountainbiken und machen wir damit irgendwie ein bisschen Urlaub an der Ostsee? Oder verstehen wir das wirklich auch als Gesellschaft, als vollwertiges Verkehrsmittel? Und das sind natürlich so diese drei Großthemen, an denen wir immer arbeiten.
Das riecht schon fast so ein bisschen nach Kulturkampf, ne? Also da muss man gerade in Deutschland, glaube ich, alte Denkmuster richtig aufbrechen, um zu zeigen, hey, hat hier übrigens auch seinen Platz, das Fahrrad. Vielleicht nochmal kurz die Frage, wir waren ja eben bei Corona, was ich mal so gehört habe mit einem Ohr, da würde mich mal interessieren, ob es stimmt, dass Fahrräder so in den Jahren so rund um Corona einen richtigen krassen Boom erlebt haben, also dass der Markt richtig durch die Decke gegangen ist, dass man ja fast seinen Händler anbetteln musste, wenn man vor allem ein E-Bike bekommen wollte, dass das jetzt aber zumindest auf Händlerseite auch gerade wieder ganz schön runtergegangen ist. Wo befindet sich der Markt gerade? Wie ist so die Stimmung innerhalb der Branche?
Ja, genau. Also als Verband kann ich sagen, wir hatten seit unserer Gründung sehr bewegte Zeiten. Man kann es nicht anders sagen. Genau, gegründet gerade vor Corona im Sommer 2019. Dann ging's los. Dann hatte das Fahrrad in der Tat einen Aufschwung. War sehr beliebt in den Corona-Jahren. Natürlich, weil es Individualverkehr ist und man damit immer und überall und ohne mit Menschen zusammenzusitzen sich fortbewegen konnte. Es wurde ja auch mehr Urlaub, Tagesausflüge etc. auch im Land gemacht zu dieser Zeit. Deswegen hatte das Fahrrad da, war sehr begehrt. Der Grund, warum es im Fachhandel teilweise dazu Verzögerungen gekommen sind, lag aber natürlich auch daran, dass die ganzen Lieferketten weltweit gestört waren und da natürlich nicht in dem Maße nachgeliefert werden konnte, in der Schnelligkeit, in der die Nachfrage gestiegen ist. Das wäre jetzt vielleicht, wenn die Nachfrage einfach so gestiegen worden wäre, zu Nicht-Corona-Zeiten mit voll funktionierenden Lieferketten, wär da der Engpass auch nicht so groß gewesen. Genau. Die Menschen fahren weiterhin sehr gerne Fahrrad. Wie gesagt, Deutschland ist ja grundsätzlich ein fahrradfreundliches Land, insbesondere natürlich weiterhin im Tourismus- und Freizeitbereich. Die Zahlen sind jetzt wieder etwas zurückgegangen. Was die Lage etwas beschwerlich macht aktuell, ist, dass die Lager noch relativ voll sind. Also die Nachfrage ist stabil und hat sich auch wieder stabilisiert. Natürlich und auf einem niedrigen Niveau als Corona, aber es ist trotzdem, das Problem ist aber, dass es noch sehr viele Fahrräder in den Lagern gibt und diese jetzt auch teilweise dann auch mit Rabatten.
Ich wollte gerade sagen, BWL-Vorlesung Teil 1, Preisdruck.
Genau, okay. Mit Rabatten rausgegeben werden, was natürlich dann grundsätzlich sich nicht positiv auf den Gesamtumsatz der Branche auswirkt.
Zumindest händlerseitig, ne? Weil ich denke, sowas wie Versicherer oder so, die sind vielleicht ein Stück weit unabhängiger, weil die auch den Bestand betrachten.
Ja, genau. Aber wir sind guter Hoffnung, dass sich das jetzt in den nächsten 12 Monaten auch wieder stabilisieren wird. Also irgendwann wird es sich wieder stabilisieren. Wie gesagt, Deutschland ist grundsätzlich ein fahrradaffines Land. Und wir haben gute Produkte, wir haben gute Dienstleistungen und das wird sich auf lange Sicht wieder auszahlen.
Ja,
da sind wir positiver eingestellt.
Vielleicht ein bisschen einpendeln. Ne? Und nochmal ganz generell, also steht ihr dann auch im Lobbyregister mit eurem Verband? Seid ihr sozusagen offizieller Lobbyist bei der Bundesregierung?
Ja, auf jeden Fall. Wir stehen im Lobbyregister. Es wäre nicht in Ordnung, wenn wir das nicht täten. Ja, wir sind eine ganz klassische Interessenvertretung. Wir sind öffentlich auch im Lobbyregister einsehbar. Mhm. Wer sich dafür interessiert, kann da auch mal ein bisschen rumstöbern, welche Themen wir da so bearbeiten.
Und ihr steht auf der 500-Punkte-Liste der CDU.
Ja, genau. Auch schon mal. Nee, ihr kriegt bestimmt kein Geld. Ihr kriegt ja wahrscheinlich keine Förderung. Dann seid ihr so in dem Sinne unkritisch. Aber das heißt im Klartext, dass ihr auch angehört werdet zu irgendwelchen Fahrradthemen, dass ihr dann eingeladen werdet bei irgendwelchen Kommissionen, die da im Bundestag tagen?
Genau, also wir pflegen natürlich Kontakte von unserer Seite zu den relevanten Politikern, insbesondere im Verkehrsausschuss, selbstverständlich, Wirtschaftsausschuss und Finanzausschuss. Das sind so die drei Hauptfachbereiche, die wir bespielen. Mhm. Dann pflegen wir natürlich auch Kontakte in die Ministerien da zu den Referaten, die für uns relevant sind. Ich sitze im Beirat Radverkehr des Bundesverkehrsministeriums, also ein beratendes Gremium für den Verkehrsminister. Und die Referate und Abteilungen, die sich mit dem Thema Radverkehr beschäftigen. Genau. Und es gibt einen Parlamentskreis Fahrrad, wo alle Abgeordneten, die sich irgendwie für das Thema Fahrrad interessieren, zusammenkommen und da Fachthemen besprechen. Also dann wirklich aus allen Bereichen, auch aus dem, da sind Gesundheitspolitiker, da sind auch Politiker aus ganz anderen Ausschüssen, die sich aber irgendwie aufgrund ihres Wahlkreises oder persönlicher Interessen für das Thema Fahrrad interessieren. Genau, und wir sind ganz klassisch in allen Prozessen irgendwie eingebunden oder sehen zu, dass wir eingebunden sind und eingebunden werden. Das ist
vielleicht
unser Job.
Eine Frage zum Kontext, dann du hast es eben witzigerweise schon fast abgeräumt, diese Frage, die ich noch habe, aber ich habe mich gefragt, Verkehrsministerium oder Wirtschaftsministerium, was ist für euch relevanter? Also Finanzen, klar, wahrscheinlich eher so ein Nebenthema, aber wo seht ihr sozusagen eure natürliche Daseinsberechtigung eher, weil klar, euer Thema ist Mobilität, aber am Ende des Tages seid ihr wirtschaftlich getrieben?
Beides ist extrem wichtig. Ich bin ja eben auch schon mal darauf eingegangen, dass das gerade, wenn man ein Produkt und Dienstleistungen da tätig ist, wo man auf öffentliche Infrastruktur angewiesen ist, muss beides zusammenspielen. Es kann einfach nicht getrennt betrachtet werden. Was man vielleicht schon sagen kann, ist, dass wir mit dem ADFC natürlich zum Beispiel einen zivilgesellschaftlichen Fahrradverband haben, der noch fokussierter die verkehrspolitischen Themen bespielt. Das ist ein guter Akteur, das ist ein sehr gut aufgestellter Akteur, der natürlich seinen absoluten Fokus auf den verkehrspolitischen Themen hat. Und deswegen können wir uns als Zukunft Fahrrad auch erlauben, die wirtschaftspolitischen oder finanzpolitischen, da insbesondere sind das Steuerfragen, zu bespielen, weil der ADFC auch sehr, sehr gut die verkehrspolitischen Themen abdeckt. Aber es ist grundsätzlich für das Fahrrad sind beide Bereiche oder auch noch mit den steuerpolitischen Themen einfach sehr, sehr wichtig. Es spielt alles ineinander.
Mal eine Infrastrukturfrage, so Status Quo-mäßig. Ich komme aus Baden-Württemberg. Bei mir fast vor der Haustür gibt es Radschnellwege und ich kenne da auch so die Agenda und das dauert lange, weil es sind ja immer irgendwelche baulichen Themen, die sich dann über Jahre ziehen, aber da geht was und da entsteht so ein Netz. Ist Baden-Württemberg da Vorreiter in Deutschland, weil die anderen Bundesländer kenne ich da gar nicht. Wie sieht es woanders aus? Und sind wir damit was Besonderes in Europa? Oder hängen wir einfach nur hinterher und wird endlich Zeit, dass wir auch sowas bauen?
Baden-Württemberg ist in der Tat eine der Vorreiter in Sachen Fahrrad grundsätzlich. Also die haben sehr schöne auch gesamtheitliche Programme Baden-Württemberg, wo auch vieles zusammenspielt. Die haben das auch verstanden natürlich, dass Fahrradkultur wichtig ist, genauso wie auch die Fahrradinfrastruktur etc. Wir haben viele Unternehmen der Fahrradwirtschaft in Baden-Württemberg, die sich gegebenenfalls da sind wir auch teilweise in Gesprächen, vielleicht auch mal in so Clustern und so weiter zusammenfügen werden in Zukunft, um da Synergieeffekte zu erzielen. Also Baden-Württemberg macht da vieles sehr richtig. Natürlich geht das auch nicht von heute auf morgen, aber Baden-Württemberg ist auf einem sehr guten Weg. Wie ist Deutschland aufgestellt? Es gibt viel Gutes. Wir haben ein tolles Sonderprogramm, das heißt Stadt und Land. Das wurde vom Bundesverkehrsministerium aufgesetzt, damals noch unter Andreas Scheuer, also CSU geführt. Ein so sehr schönes Förderprogramm für die Kommunen. Da wird viel unterstützt vom Bund, dass Fahrradinfrastruktur gebaut werden kann. Wir hoffen, dass das jetzt auch weitergeführt wird mit der neuen Bundesregierung. Vielleicht die Mittel auch noch aufgestockt werden oder zumindest auch wirklich langfristig festgeschrieben werden, damit die Kommunen Planungssicherheit haben. Also es gibt da schon sehr viel. Wir haben einen tollen nationalen Radverkehrsplan 3.0, wo ganz viel Tolles drinsteht, wie man Deutschland zu einem Fahrradland machen kann. Es hapert da leider an der konsequenten Umsetzung. Mhm. Aber das Rad muss gar nicht neu erfunden werden. Da steht ganz viel Tolles drin. Man muss es nur konsequent umsetzen. Was auch eine unserer Forderungen ist für die neue Bundesregierung auf jeden Fall, für den neuen Verkehrsminister oder Verkehrsministerin, diesen Plan zu nehmen und endlich mit einer Konsequenz umzusetzen. Wir sind natürlich mit wem vergleichen wir uns? Es gibt natürlich wahnsinnig viele Länder. Wenn wir uns mit denen vergleichen, haben wir eine sehr, sehr gute Fahrradinfrastruktur. Es gibt aber natürlich auch andere Länder, wenn wir uns mit denen vergleichen, wie natürlich die Niederlanden oder Dänemark. Wenn wir uns mit diesen Ländern vergleichen, ist bei uns noch sehr viel Luft nach oben.
Mhm. Mhm. Aber wir sind auf jeden Fall nicht das Schlusslicht, weil passiert schon was. Also da habe ich tatsächlich, also ich wollte mich nicht mit Niederlande und Dänemark vergleichen als Deutschland, weil da hat auch ich gedacht, da verlieren wir. Aber letztes Jahr haben wir ein Gespräch mit Sandra Wolf und Riesen Müller geführt und damals auch realisiert im Gespräch, dass das Fahrrad ja in Deutschland erfunden wurde und dass wir auch mit unserem Erziehungssystem, Fahrradführerschein, Verkehrsübungsplatz, schon die Kleinen, ne, werden mit diesen Mobilitätsformen irgendwie konfrontiert, dass es schon sehr systematisch ist und bei uns kann eigentlich fast jeder Radfahren und in anderen Ländern gibt es ja wirklich Menschen, die nicht Radfahren können, also das fühlt sich bei mir total komisch an. Also insofern, dass wir da ein Grundverständnis haben und ein System ist super und ja, aber halt eben nicht Infrastruktur und eben sehr touristisch ausgelegt. Ich gucke häufig aufs Pendeln, weil ich in meinem hauptberuflichen Leben auch für betriebliche Mobilität zuständig bin. Deswegen habe ich da auch einen Blick für diese Radschnellwege, weil ich mir auch immer die Frage stelle, wenn es halt mal schneller und direkter ginge und du musst halt nicht über Feld und Wiesen fahren, was schön ist, aber wenn du halt jeden Tag einfach schnell hinkommen willst, dann hast du nicht immer nur den Blick für Mutter Natur, sondern du willst da einfach auch schnell sein. Und deswegen fände ich es einfach wichtig, wenn da infrastrukturell halt nachgezogen wird, ne? Und zumindest mal in Baden-Württemberg, das ist um mich herum, passiert da ein bisschen was. Aber offensichtlich nicht in ganz Deutschland, oder? Das nehme ich jetzt sozusagen aus deiner Antwort raus. Das könnte noch konsequenter flächendeckend passieren, damit Fahrrad eben auch über Land und jetzt nicht nur im Stadtverkehr ein probates Mittel ist.
Ja, genau. Also der Bund kann natürlich Gelder bereitstellen, aber umgesetzt wird es in der Kommune und es hängt dann natürlich auch von der Kommune ab, ob dann da gebaut wird und wie schnell und ob man das möchte und ob man sich damit, ne, auseinandersetzen will, ob das eine Priorität ist. Da kann man jetzt von oben in dem Sinne nicht durchgreifen. Man kann nur die Möglichkeiten bereitstellen, aber umgesetzt werden muss es dann natürlich im Kleinen und auf der Fläche. Aber natürlich wünschen wir uns, dass da noch mehr passiert in den nächsten Jahren und da wird auch noch viel mehr passieren in den nächsten Jahren. Und wenn man möchte, dass es als ernstzunehmendes Verkehrsmittel wahrgenommen wird, braucht man natürlich durchgehende Netze.
Ja, okay. Also auf Bundesebene die Autobahn dann sozusagen das Bundesmittel und da kann ich. Es gibt halt noch keine Radautobahn, die aus Bundessicht durchgesetzt werden könnte.
Von Ost nach West.
Also zumindest der Radschnellweg hat da für mich so eine Anmutung. Das ist tatsächlich einfach so, also da sieht schon das Schild, also da gibt es in Baden-Württemberg gibt es da auch so eine Bodenmarkierung und die sieht schon so autobahnmäßig aus, weil es dann einfach schnell und direkt und breit ist. Aber schade, ja, das gibt's dann an der Stelle nicht.
Die Radbahn, genau. Habt ihr denn da sowas wie eine Zielgröße? Also wie viel Prozent des Verkehrs läuft auf dem Rad und wie viel wäre in euren Augen vielleicht realistisch oder erstrebenswert?
Also wenn man sich im Moment so den Modal Split anguckt, also wie bewegen sich Menschen fort eigentlich in Deutschland unter 1 Kilometer bis 2 Kilometer, 5 und 10 Kilometer und so weiter, das kann man alles nachlesen, da gibt es schöne Erhebungen auch vom Bundesverkehrsministerium und anderen. Es ist relativ schockierend, wie viel Auto die Deutschen weiterhin fahren, auch auf kurzen Strecken, auch bis 2 Kilometer, auch bis 1 Kilometer, wahnsinnig viel motorisierter Verkehr passiert da. Genau, also da ist ganz viel Luft nach oben. Da muss man natürlich schauen, über welche Bevölkerungsgruppen sprechen wir, über welche, reden wir hier von urbaner Bevölkerung, ländlicher Bevölkerung etc. Aber sehr viele Strecken des täglichen Lebens, wo aktuell viele Menschen natürlich auch einem gewissen Automatismus und Gewöhnung zum Auto greifen, können wunderbar auch mit aktiver Mobilität, heißt zu Fuß gehen oder Fahrrad, zurückgelegt werden.
Wenn ich jetzt auf so einen Händler gucke, also irgendwie hat sich der Markt in meiner Wahrnehmung ja ein bisschen also stark verändert. Die Fahrräder sind hochpreisiger, weil halt mehr Elektro dabei ist und das sind schon irgendwie eine Investition. Trotzdem nicht vergleichbar mit dem Auto, aber da ist alles irgendwie teurer geworden. Wenn ich in so einen Shop beim Händler reingehe, dann fallen mir immer die Mountainbike-Installationen auf oder dieses Freizeitcharakter. Ich habe jetzt gar nicht so typisch, ich komme zum Händler rein und ich sehe irgendwie mein Pendlerfahrrad auch irgendwie mit E. Ist das ein Thema, was mit Absicht nicht so in den Vordergrund gespielt wird, weil der Markt bestimmt, mit welchem Produkt ich eigentlich rausgehe und ich will jetzt nicht den Markt ummodeln, sondern das ist halt nur mal ein Freizeitthema. Oder gibt es da Veränderungen bei euch in der Branche, wo ihr sagt, wir müssen einfach auch passend zu Dienstrad und Co. mehr diesen Alltags-Use-Case und dieses Pendeln in den Vordergrund stellen? Gibt es da irgendwelche Bestrebungen?
Ich weiß gar nicht, ob bei allen Fachhändlern jetzt so Mountainbike oder sowas im Vordergrund steht. Das kann ich jetzt hier aus Berlin im Oman jetzt nicht so bestätigen. Es kommt vielleicht wahrscheinlich ein bisschen wirklich auf die Zielgruppe drauf an, wo der Fahrradladen angesiedelt ist, denke ich mal. Die werden ihre Kunden natürlich kennen. Ja, klar, aber das Thema betriebliche Mobilität und Pendlerfahrten finden wir ganz wichtig, sehen wir als ganz, ganz großen Hebel auch, um die Mobilität von Menschen zu verändern. Also die arbeitende Bevölkerung, die pendelt aufs Fahrrad natürlich oder für das Fahrrad zu begeistern und das attraktiver zu machen. Da setzt ja auch das ganze Thema Dienstradleasing an, die ja wahnsinnig erfolgreich sind seit 10 Jahren. Und genau, die Preise haben sich jetzt für den Fahrradwirtschaft natürlich irgendwie aus unserer Sicht sehr positiv entwickelt in den letzten Jahren. Das E-Bike ist natürlich, der Riesentrend, auch ist eine Riesenerfolgsgeschichte, dass das E-Bike zu Recht meines Erachtens, also ich fahre auch gerne E-Bike, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es ein ganz, ganz, ganz tolles Produkt, was Fahrradfahren, also ich fahre auch gerne Bio-Bike, aber ich finde E-Bikes wirklich haben eine absolute Berechtigung und sind ein ganz tolles Produkt. Also zu Recht ist das ein Riesentrend. Trend jetzt seit Jahren, haben natürlich die Preise nach oben gezogen und das ganze Thema Dienstradleasing und da das ganze Modell, dies vergünstigt zu bekommen, hat natürlich auch dazu geführt, dass Leute gerne zu hochpreisigeren Fahrrädern greifen, was ja jetzt natürlich für die Fahrradwirtschaft positiv ist, aber natürlich auch für die ganze Erfahrung Fahrradfahren. Also wenn sich mehr Leute hochpreisige Räder leisten können, zum Beispiel über Modelle wie das Dienstradleasing, heißt das natürlich, dass die auch eine schönere Erfahrung haben, wenn sie dann Fahrrad fahren und eine komfortablere Erfahrung haben und dann vielleicht natürlich anderen Leuten davon berichten und begeistert berichten und sagen, ich habe dieses ganz tolle E-Bike über Dienstradleasing und das musst du auch machen und jetzt fahre ich immer nur noch mit dem Fahrrad zur Arbeit und es ist so toll.
Ja, da gehen 2 Schwellen runter, ne? Also in dieser Kombi von Elektro und Leasing. Auf der einen Seite hat man weniger Ausreden, aber es ist mir jetzt zu mühsam. So, es ist nicht mehr so mühsam. Und man macht vielleicht auch weitere Strecken. Also es kommen auch Use Cases hin, die früher keine waren. Und auch das finanzielle Thema, was dann als nächstes käme, wo man sagt, ja, wo soll ich das Geld hernehmen? Auch das wird ja so schön abgeschichtet, dass man eigentlich in beiden Bereichen viel besser jetzt einsteigen kann als früher.
Ja, auf jeden Fall. Also das E-Bike und auch das E-Cargo-Bike haben wirklich also die Zielgruppe der Menschen, die Fahrrad fahren, für die das Fahrradfahren attraktiv wird, extrem erweitert und natürlich auch die Nutzungsmöglichkeit. Also diese beiden Erfindungen, E-Bike an sich und natürlich E-Cargo-Bike, haben den ganzen Anwendungsbereich und Personengruppe einfach nochmal extrem erweitert.
Vielleicht nochmal eine Frage zum Markt, also zum Verständnis. Mein Eindruck ist, dass, also klar, früher Deutschland, Annik Fahrradland, hatten wir schon in der Folge mit Sandra Wolf von Ries und Müller festgehalten. Auf der anderen Seite ist aber mein Eindruck, dass natürlich die Fahrradproduktion überhaupt nicht mehr so stark in Deutschland verwurzelt ist, wie meinetwegen vor 50 Jahren. Also wo kommen unsere Fahrräder denn so her? Sind das chinesische Modelle? Also ist das alles Fernostware oder großteils? So gerade der Massenbereich. Und habt ihr auch solche Hersteller bei euch im Verein oder sind das eher so, ist das eine rein deutsche Szene?
Also viel Ware kommt natürlich aus Taiwan, aber man muss sagen, es wird immer noch viel Wertschöpfung auch, findet auch noch in Deutschland statt. Also das ist nicht so, dass die Wertschöpfung irgendwie komplett im Ausland stattfindet und dann wird alles nach Deutschland gebracht. So ist es nicht. Also es findet immer noch sehr viel Wertschöpfung in Deutschland statt in der Fahrrad- und Komponentenproduktion. Und einer unserer Ansinnen auch als Verband ist es, das natürlich zu stärken. Wir haben sehr schöne Beispiele in Portugal und auch Frankreich. Frankreich hat jetzt die letzten, ich denke, das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her, oder letztes Jahr, haben die einen schönen Plan rausgebracht, die Regierung. Auch verschiedene Ministerien haben sich da in Frankreich zusammengesetzt, genauso wie es hier eigentlich auch notwendig wäre, und haben sich gesagt, Fahrrad, das ist ein Zukunftsprodukt, das ist ein Verkehrsmittel für die Zukunft, das ist ein Produkt für die Zukunft, da sind tolle Dienstleistungen, die da dranhängen. Wir wollen das in Frankreich stärken. Wir machen jetzt einen Plan, allumfassend, also sowohl Fahrradkultur als auch Bildung rund ums Fahrrad, Mobilitätsbildung etc., Fahrradwirtschaft stärken, Infrastruktur stärken, damit wir diesen ganzen Bereich aufs nächste Level heben können und im Jahr X, ich weiß es nicht, 2040, so und so viele Arbeitsplätze in der Fahrradwirtschaft in Frankreich neu ansiedeln können. Und das und Portugal hat Ähnliches gemacht. Und das sind natürlich irgendwie Vorbilder, wo wir sagen, ja genau, das ist genau das, was man in Deutschland auch machen müsste. Und wir haben ja hier schon viel. Man müsste jetzt einfach nur das Tolle, was wir jetzt schon haben, noch stärken.
Also ein wirtschaftliches Wachstumsfeld im Klartext, was da aufgeht. Aber dann vielleicht nochmal eine Frage zu eurer Arbeit. Du hast ja den ADFC benannt, der ja, denke ich, auch gut bekannt ist, die sich vielleicht eher so um das, wie soll man sagen, positive Radfahrbedingungen kümmern für die Anwender. Mhm. Wie ist denn so euer Approach an das Thema? Also ihr wollt ja, dass die Wirtschaft gestärkt wird, die Fahrradwirtschaft. Macht ihr das quasi auch indirekt dadurch, dass ihr sagt, wir wollen mehr Fahrrad haben und wenn alle mehr Fahrrad fahren, wenn es mehr Raum gibt für Fahrrad, dann geht es uns auch gut? Oder habt ihr auch so ganz konkrete wirtschaftliche Forderungen, dass ihr sagt, die und die Steuer muss runter, da und da muss ein Cluster entstehen? Also wie geht ihr daran?
Genau, also wir haben einmal diese wirtschaftspolitischen Forderungen und einmal die verkehrspolitischen Forderungen. Mhm. Im Grunde ist die Fahrradwirtschaft jetzt natürlich kein pinkes Einhorn. Das ist jetzt nicht was ganz Besonderes oder so. Also viele Probleme, mit denen unsere Branche zu kämpfen hat, sind Probleme, mit denen auch andere Branchen zu kämpfen haben. Also wir haben natürlich jetzt gerade auch beim Fahrrad, wir haben das Thema Kaufzurückhaltung, wo aber natürlich auch andere Branchen betroffen sind. Also Konsum- und Kaufzurückhaltung, da brauchen wir natürlich irgendwie Impulse. Wir haben das Thema Bürokratie, also Entbürokratisierung. Die Fahrradbranche würde auf jeden Fall davon profitieren, wenn Förderung im Bereich Digitalisierung kommen würde. Also wir brauchen da auch einen gemeinsamen Datenraum für die Fahrradbranche. Also da, das sind so Themen, da wird sich die Fahrradbranche weiterentwickeln müssen. Wenn es dafür Förderung gibt, wäre dies gut. Clusterbildung sind wir teilweise auch schon im Gespräch. Baden-Württemberg, Rhein-Main-Gebiet, das sind so Dinge, die muss man besprechen und fänden wir natürlich auch gut, wenn dies gefördert wird. Es gibt ja die Transformationsnetzwerke in der Automobilbranche, dass wir da vielleicht mit einbezogen werden in Zukunft, dass man das Thema Mobilität ein bisschen gesamtheitlicher denkt. Das machen wir auch als Verband ganz viel, dass wir versuchen, ganz viel rauszutreten aus der Bubble. Das ist natürlich auch ein Thema, was ich ganz viel mache. Leitung strategische Kooperation. Wer ist eigentlich noch in diesem Bereich aktiv, der ähnliche Ziele wie wir verfolgt, der
Wer
jetzt
denn?
In der Fahrradbranche ist?
Also die Fußgängerbranche.
Die Fußgängerbranche, ja, grundsätzlich natürlich, also die natürlich auch, aber wir arbeiten viel zusammen mit natürlich Akteuren aus dem Bereich ÖPNV,
genau,
Schiene, Carsharing, ne? Alles, was natürlich irgendwie in dem Bereich nachhaltige Mobilität unterwegs ist. Wir haben jetzt auch mit Industrieverbänden, mit den Gewerkschaften, also wir reden eigentlich mit allen, weil natürlich auch das Riesenthema Transformation der Automobilindustrie, da wird noch wahnsinnig viel passieren die nächsten Jahre. Und wenn andere Mobilitätswirtschaftsbranchen sagen, wir sind eine Zukunftsbranche, wir werden noch weiter wachsen, wir haben auch interessante Arbeitsplätze, das bezieht sich jetzt natürlich nicht nur auf die Fahrradbranche, sondern im Gros, lass uns das doch mal gemeinsam denken. Ist es natürlich für alle von einem riesen Vorteil und das versuchen wir viel zu machen. Und gerade das Bereich betriebliche Mobilität, wo dann ja wieder Unternehmen aller Couleur von betroffen sind. Also wie mache ich jetzt, wie stelle ich attraktive Mitarbeitenden Mobilität irgendwie zusammen und wie kann ich das meinen Beschäftigten anbieten? Da hat man ja noch einen riesigeren Bereich an interessierten Unternehmen oder Verbänden oder sowas, die sich dann auch wieder mit dem Thema Mobilität gerne beschäftigen.
Kleiner Exkurs, Stefan, zum Thema betriebliche Mobilität hatten wir auch schon eine Folge, ne? Also das war, glaube ich, mit der Judith, ne? War auch ganz spannend. Vielleicht einmal kurze, ganz blöde Frage, aber sowas wie eine Abwrackprämie für Fahrräder, sowas ist ja zum Beispiel nicht in Sicht und da sieht man vielleicht auch, wie die Autolobby natürlich wahrscheinlich kilometerweit Vorsprung hat, oder? Da hat man das Gefühl, die werden äußerst gut gehört. Sind die, was das angeht, ein Stück weit ein Vorbild für euch? Also in der Vehemenz und Präsenz, so die an den Tag legen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich denke, die Fahrradbranche hat sehr viel richtig gemacht, in dem Sinne, dass sie sich relativ schnell irgendwie zukunftsfähiger aufgestellt hat mit den Produkten und Dienstleistungen, die sie entwickelt hat. Also wir haben jetzt nicht in dem Sinne das Problem, dass wir jetzt an einem Produkt kleben oder festhängen, was eigentlich Schwierigkeiten haben wird in der Zukunft. Dieses Problem haben wir ja gar nicht. Ne? Also wir sind ja schon zwei Schritte weiter mit dem, was wir jetzt haben auf dem Markt und das, was wir auch in der Pipeline haben. Was wir natürlich immer wieder sagen und auch in unserem Forderungspapier wieder zu finden ist, Thema Elektromobilität, da wird immer dieser Oberbegriff genannt, es sind aber immer nur Autos gemeint. Wieso? Naja. Wieso? Ja, also wenn man das Thema Elektromobilität in alle politischen Papiere reinschreibt, wieso wird nicht darunter das E-Bike verstanden oder ein E-Cargo-Bike? Und da sagen wir, wenn es Förderung gibt im Bereich E-Mobilität, wir wollen E-Mobilität in Deutschland fördern, dann muss auch das E-Bike und das E-Cargo-Bike darunter fallen. Einfach nur der Konsequenz wegen und es ist ja dann auch natürlich oft aus Nachhaltigkeitsgründen etc. und um Industrien zu unterstützen, dann bitte auch mit Fahrrad.
In der jetzigen Sondierung da gibt es ja diverse Arbeitsgruppen, nennt sich dann eine Verkehr und dort spielt dann genau so ein Thema mit rein oder wie kommt man da jetzt im Rahmen des Koalitionspapiers irgendwie an die richtige Position, ne? Weil da wird jetzt viel verhandelt, was dann auch stattfindet.
Genau, also wir haben natürlich vorher unsere politischen Forderungen eingespielt. Wir wissen jetzt, wer in den verschiedenen Arbeitsgruppen verhandeln wird und sind da natürlich jetzt auch wieder in Kontakt und versuchen da wirklich kurz und knapp die wichtigsten Punkte da nochmal einzuspielen.
Wie viel habt ihr eine Definition, wie viele Arbeitsplätze in eurem Zukunftsfahrrad-Kontext dranhängen?
Ja, haben wir. Wir geben jedes Jahr eine Fahrradstudie raus. Jetzt zum dritten Mal letztes Jahr. Dieses Jahr wird es wieder eine geben. Die kommt normalerweise zur Eurobike, also im Sommer dieses Jahr auch wieder. Die letzten Zahlen, die wir haben, sind, dass wir, also das ist gestaffelt in direkte Arbeitsplätze, indirekte Arbeitsplätze, also durch die wirtschaftlichen Verflechtungen und dann nochmal induzierte Arbeitsplätze. Wir haben im Kernbereich, den definieren wir Handel, Herstellung, Dienstleistung, haben wir etwa 78.000 Beschäftigte. Und wenn wir uns aber den kompletten Wirtschaftsfaktor, also auch noch inklusive Tourismus etc. anschauen, indirekte Arbeitsplätze, induzierte Arbeitsplätze, also wer hängt alles an der Fahrradindustrie, im Endeffekt sind wir fast bei einer halben Million Leute.
Okay. Ja, also zumindest mal politisch ist es ja dann immer relevant, ne? Wie viele Menschen hängen denn wirtschaftsfaktormäßig dran?
Auf jeden Fall. Und da haben wir auch einen Fokus drauf gelegt mit dem Verband von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir müssen mehr Daten beschaffen, wir brauchen Studien, wir brauchen belastbare Zahlen. Überhaupt, was die Fahrradwirtschaft angeht, da gab es auch noch gar nicht so viel. Also jetzt wirklich auf die Fahrradwirtschaft bezogen. Damit wir damit besser Politik machen können, auf jeden Fall. Wir haben zum Dienstradleasing eine Studie rausgebracht, wir haben unsere Fahrradwirtschaftsstudie, wir haben zum Faktor nachhaltige Mobilität, also da auch gemeinsam mit ÖPNV, Bahn und Carsharing eine Studie rausgebracht, um da wirklich auch mal was Futter zu haben, womit man argumentieren kann.
Du hast gerade so im Nebensatz gemeint, wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline und eine Frage, die uns umtreibt, ist, was kommt denn als nächstes? Ja, ihr habt jetzt nicht das Problem, dass ihr irgendein Modell habt, was es bald nicht mehr geben soll, aber gibt es da jetzt noch Sprünge, Innovationssprünge, die ihr schon antizipieren werdet, wo sich das Thema Fahrrad nochmal deutlich verändern wird?
Also, ich sitze jetzt natürlich nicht in den Produktions- und Research- und Development-Abteilungen von unseren Mitgliedsunternehmen. Aber ich denke schon, im Bereich Digitalisierung und Konnektivität etc. wird noch einiges passieren jetzt in den nächsten Jahren. Natürlich hier E-Bikes, Motoren etc., das wird leichter werden, die Batterien werden verbessert werden. Also da wird es sicherlich in diesen Bereichen Weiterentwicklung geben.
Und wie denkst du, dass sich das Thema S-Pedelec, so heißen noch die mhm. So schnell sind, dass ich da auch einen Helmpflicht und
Versicherung
brauche. Ja.
Ja.
Ist das ein Markt, der eine Relevanz hat für euch, weil ihr glaubt, da wird was passieren, in Deutschland jetzt im Speziellen?
Ich denke, dass S-Pedelec hat absolut eine Daseinsberechtigung, insbesondere im Pendelverkehr, also für etwas längere Strecken natürlich. Das ist natürlich, wie das eingeordnet ist und welche Wege S-Pedelecs befahren dürfen, ist natürlich die Nutzung eingeschränkt in Deutschland. Da braucht man bessere Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, wo man das S-Pedelec fahren darf, um da irgendwie dem nochmal einen Boost zu geben. Da sind wir aber gemeinsam mit anderen Verbänden dran, uns da gute Lösungen zu überlegen und die dann natürlich auch der Politik zu präsentieren.
Aber guter Punkt, Stefan. Ich finde, das Thema ist potenziell völlig unterbeleuchtet noch, S-Pedelec. Ne? Das spielt, finde ich, in der Debatte auch für generelle Mobilitätslösungen an sich gar keine Rolle.
Ja, wahrscheinlich liegt es auch daran, also klar, ich könnte schneller sein, aber wenn ich dann im Straßenverkehr mitfahren muss, dann ist schon wieder nicht ganz so sicher. Da bräuchte jetzt wieder die getrennten Strecken. Jetzt haben wir wieder ein Henne-Ei-Problem. Wenn da zu wenig Fahrräder fahren, dann warum soll ich da jetzt irgendwie einen Weg bauen? Wahrscheinlich so wird es sein, oder, Elena? Also das ist dann irgendwie dann auch schwierig, da durchzubohren. Vielleicht noch ein Thema, Kultur. Weiß nicht, wie stark wirtschaftlich getrieben, was du jetzt alles besprochen hast und gesagt hast, aber welche Kultur haben wir und wie kriegen wir diese kulturelle Änderung hin? Vielleicht kann ich noch einmal Baden-Württemberg highlighten, meine Home Area. Du hast vorhin davon gesprochen, da gibt es eine Kampagne, also es gibt Radkultur, nennt sich das Thema. Genau. Das ist wirklich was, ein Brand, das sieht man auch, das wiederholt sich privat sowie beruflich. Also das ist meine Versinnbildlichung von, wie schaffe ich das, dass ein Thema auch gesellschaftlich sich verankert. Wie wollt ihr das Thema angehen, dass da kulturell so ein Selbstverständnis kommt, vielleicht um das nochmal abzugrenzen, ich fahre häufig mit dem Fahrrad zur Arbeit und wenn es dann, meine erste Frage ist, ne, da hat es geregnet, da fährst du ja sicher nicht oder jetzt geht's mal wieder mit Fahrrad los, weil jetzt ist Frühjahr, ich bin den ganzen Winter durchgefahren. Also das ist ja auch ein kultureller Denke, ne? Halt,
auf jeden
Fall. Draußen Sonne scheint, dann kann man Fahrrad fahren und wenn nicht, dann halt nicht. Und so ist es irgendwie eigentlich nicht, aber wie kriegt man das rein?
Genau, also diese Annahme, dass man im Winter nicht fahren kann, dass man nicht fahren kann, wenn es geschneit hat, dass man nicht fahren kann, wenn es regnet, dass man nicht fahren kann, wenn Wind ist, dass man nicht fahren kann, wenn dunkel ist oder was weiß ich. Das hängt natürlich alles damit zusammen, dass das Fahrrad in Deutschland immer noch stark mit Freizeit assoziiert ist. Oder man fährt da mal im Sommer mit zur Eisdiele oder im Urlaub fährt man damit mal zu.
Ja.
So. Ja, also Thema Fahrradkultur. Wir haben es ja schon jetzt mehrmals gesagt, eigentlich ist der Boden gar nicht so unfruchtbar in Deutschland, weil die Leute können Fahrrad fahren, die Leute besitzen Fahrräder, die Leute assoziieren ja eigentlich schöne Dinge auch mit dem Fahrrad, Sonntagsausflüge, Urlaub, frische Luft und so weiter. Das sind ja
Freiheit.
Das sind ja alles schöne Assoziationen. Wie kriegt man jetzt die Leute dazu wie kriegt man die Fahrradkultur in diesem Land verbessert? Das ist natürlich ein hehres Unterfangen, dem wir uns hier widmen. Das sind natürlich auf allen Ebenen muss man das machen. Also wir haben ein Problem, ist, dass die Fahrradbranche leider oder das Fahrrad als Verkehrsmittel leider in den letzten Jahren sich kommunikativ bedauerlicherweise in so eine Art Sackgasse geraten ist, weil das Thema Fahrrad wieder sehr hochgekommen ist in dem ganzen Themenkomplex Klima und CO2-Einsparung. Und da auch politisch sehr viel drüber argumentiert worden ist, also wir müssen mehr Fahrrad fahren, wir brauchen mehr Fahrradwege wegen Klima, wegen Nachhaltigkeit, wegen CO2-Einsparung etc. Und das auch eine ganze Weile funktioniert hat und so auch Fördergelder etc. natürlich frei geworden sind mit diesem Hintergrund. Man hat sich da aber natürlich sehr eng gemacht, weil Leute fahren nicht Fahrrad wegen Klima. Und Leute, die nicht gerne Fahrrad fahren bei Regen, die werden nicht wegen Klima Fahrradfahren bei Regen, so funktioniert das nicht, so funktioniert der Mensch nicht. Und das ist auch in anderen Ländern nicht so. Leute fahren Fahrrad, weil es ein tolles Verkehrsmittel ist, weil es Spaß macht, weil es unfassbar praktisch ist, weil es schnell geht, weil man keinen Parkplatz suchen muss, weil man direkt vor der Haustür parken kann, etc. etc. Das sind die Gründe, warum Menschen gerne Fahrrad fahren. Nicht wegen Klima, nicht wegen CO2. Das sind keine Gründe. Und das hat leider auch natürlich Thema Kulturkampf etc. in den Städten natürlich dann irgendwie teilweise auch eskaliert, dass das Fahrrad in eine ungünstige kommunikative Position reingedrängt worden ist, dass man das jetzt nur noch mit Klima und Grün und Nachhaltigkeit und die blöden Ökos und so weiter irgendwie verbindet. Das ist misslich, weil das ist nicht das, was das Fahrrad ausmacht und das ist auch nicht das, warum Leute Fahrrad fahren. Also da müssen wir jetzt erstmal wieder raus. Da sind wir natürlich dran.
Legt ihr auch sowas auf wie so eine Kampagne, also sowas wie jetzt das Thema Radkultur, was Eigenes, was ihr initiiert und sich dann auf Länderebene irgendwie stattfindet?
Das ist natürlich eine Frage des Geldes.
Ja.
Wenn sich das Geld auftut, werden wir das gerne machen in Zukunft.
Okay.
Ja, und dann kann man natürlich schauen, wie wird das eigentlich politisch so betrachtet das Fahrrad. Also wir haben, lassen wir mal an Cem Özdemir, der zu seiner Ministerernennung zum Schloss Bellevue mit dem Fahrrad gefahren ist, der wurde ja hauptsächlich verspottet. Ja, also in anderen Ländern ist es ganz normal, dass Regierungsmitglieder und Politiker oder Königsfamilien, um jetzt hier nochmal auf die vorhin genannten Länder einzugehen, natürlich alle mit dem Fahrrad fahren. Da wird niemand verspottet, wenn ein Ministerpräsident mit dem Fahrrad irgendwie zu einem Termin fährt. Das ist hier in Deutschland noch so. Das Lastenrad wird immer wieder bemüht, auch von bestimmten Politikern, um sich irgendwie darüber etwas lustig zu machen. Wieso? Es ist einfach nur ein wahnsinnig praktisches Verkehrsmittel. Das ist gar nicht so politisch. Und da müssen wir natürlich dran und da hängt natürlich dann auch wieder unsere Kommunikation zum Wirtschaftsfaktor Fahrrad, zur wahnsinnig erfolgreichen Fahrradbranche dahinter, um zu sagen, das ist hier eine ernstzunehmende Branche, das ist eine ernstzunehmende Industrie, das ist ein ernstzunehmendes Verkehrsmittel und so sollte man das auch behandeln. Aber das dauert.
Ja, okay, schwierig. Man muss das Narrativ irgendwie einflussen, aber wie? Du, wir sind jetzt schon am Ende angekommen. Jetzt vielleicht auch basierend auf diesen ganzen letzten Fragen, wenn wir in einem Jahr wieder zusammenkommen, was glaubst du, hat sich bis dahin womöglich getan, auch jetzt mit der neuen Bundesregierung? Und worüber werden wir uns dann hoffentlich unterhalten, deiner Meinung nach?
Also ich denke, im Jahr werden wir besprechen, wie sich der neue Verkehrsminister oder neue Verkehrsministerin so schlägt, ob unsere Forderungen Eingang gefunden haben in die Politik der neuen Bundesregierung, ob wir im Wirtschaftsministerium und da, das wird natürlich auch eine neue Hausspitze haben, ob wir da gut angekommen sind, ob unsere Themen da angenommen worden sind etc. Genau, also ich denke, wir werden auf jeden Fall darüber reden, was haben wir dann vielleicht 9 Monate neue Bundesregierung, wo steht das Fahrrad?
Also, dann hoffen wir, es steht deutlich weiter, als es heute ist und hat irgendwie nicht auf die Bremse drücken müssen, sondern eher Vollgas geben können. Elena, danke, dass du heute zu Gast warst bei uns im Podcast. Fahrrad ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Instrument im Kontext der Mobilitätswende. Deswegen ist uns das auch immer wieder ein Herzensanliegen, auch mal über diese Mobilitätsform im Deep Dive zu sprechen. Ich sag mal, bis bald.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank, Elena. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Ja, Stefan, wieder mal danke für das Einladen eines spannenden Gastes. Was bei mir so ein bisschen hängen geblieben ist, und das finde ich an sich ganz cool, Wirtschaftsfaktor Fahrrad ist auch lobbymäßig organisiert. Denn, wie gesagt, was ich mir noch meinte, Automobilindustrie, ja, nehmen wir öfter mal wahr, dass die bei der Politik ein Stein im Brett haben. Super wichtig, dass das auch in der Fahrradbranche passiert.
Absolut. Es war jetzt ja auch die Folge ganz stark mit diesem wirtschaftlichen Blickwinkel ein Stück weit eingefärbt. Ich finde das einen wichtigen Aspekt, weil Mobilitätswende ist ja nicht nur so ein Lifestyle-Wischi-Waschi-Ding, sondern das ist auch ein Zukunftsblick, das kann auch ein Wirtschaftsstandort sein und da können auch einfach Euros und Arbeitsplätze dahinter hängen. Wie relevant jetzt die Kernzahl von knapp 100.000 Arbeitsplätzen und diesen erweiterten 500.000 dann auf dem politischen Parkett ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich immer noch ein Stück weit kleiner als, ich weiß nicht, Handwerk, Automobilindustrie und irgendwie die ganz großen Player. Ich würde mir wünschen, dass das Fahrrad und Zukunftsfahrrad auf jeden Fall Gehör findet, weil das ein relevanter Aspekt ist und auch der Standort Deutschland an der Stelle offensichtlich ja was zu sagen hat, auch in der Produktion. Häufig hören wir ja, wie verändert sich eigentlich unser Leben und unsere Wirtschaft und ne, wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft oder hier Produktion, Industrialisierung ist auf dem absteigenden Ast. Und an der Stelle, da haben wir auf jeden Fall nochmal einen Fund, was auch unter dem Aspekt Klima und Zukunftssicherung einfach ein relevanter Aspekt ist. Und wenn das ankommt, dann ist es vielleicht ein Hebel mehr, warum Menschen dann vielleicht auch selbstverständlich auf das Fahrrad schauen und nicht nur, um am Wochenende eine Tour ins Grüne zu machen. Also von daher pflichte ich dir bei, Wirtschaftsstandort ist von mir hängen geblieben und auch die Relevanz im Kontext Mobilitätswende an der Stelle.
Und was man auch sieht, finde ich, dass man diese Wirtschaftskraft auch wirklich braucht bei der Mobilitätswende. Also in diesem Fall, klar, der Lobbyismus an sich, aber es geht auch darum, ob Unternehmen zum Beispiel innovativ sind. Also wenn man sich anschaut, was wir vorhin hatten, Thema E-Bike, Thema Leasing, dann vielleicht noch Thema verbesserte Versicherungen mit Mobilitätsgarantie und Co. Da hat die Wirtschaft ein Feld entdeckt, wo sie Geld verdienen kann und hat das, finde ich, auch sinnig miteinander verzahnt. Und das führt dazu, dass eine Lösung, die vorher vielleicht in der Nische stand, die belächelt wurde, wo immer wieder leicht gesagt werden konnte, nee, es geht nicht, dass die auf einmal zu einer neuen Größe und einem neuen Glanz aufsteigt. Also auch da ist, finde ich, der wirtschaftliche Faktor ganz wichtig und ganz bedeutend.
Und vielleicht auch noch ein letzter Punkt, also diese Hidden Champions oder diese kleinen Familienbetriebe, die es schon immer gab. Es ist einfach ein Fakt, du kannst da dir einen abstrampeln, aber du musst halt nicht nur auf dein Produkt schauen.
Oder Gas geben.
Ja. Oder Gas geben. Sondern du musst dich irgendwie organisieren, das war ihr Credo. Ne? Du musst ja auch mal Zahlen erheben, du musst mal das, was du eigentlich an Wert schaffst, in welcher Dimension auch immer, das musst du ja auch ausdrücken können. Nicht nur, dass du dich dann politisch da irgendwo auch da reindrückst, sondern dass du es auch zahlenbasiert mal was dazu sagen kannst. Ja. Deswegen finde ich das total wichtig und richtig, dass sich da so ein Verband gefunden hat, der guckt, dass man da mal die Dinge konsolidiert und eine Stimme hat. Sonst passiert was Gutes, aber es verpufft irgendwie.
Genau, Stichwort also, Kommunikation, wie so oft. Einen kleinen Punkt habe ich noch.
Ja?
Und zwar Thema Kulturkampf. Ist schon krass, ne? Dass das immer noch so in den Köpfen ist. Und so ein bisschen Lastenrad ist mir da aufgegangen im Gespräch, ist da so ein bisschen sowas wie die Wärmepumpe, ne? Also ist sinnvoll, tut keinem weh. Und doch gibt es harten Druck von anderen Seiten und gerade deswegen ist der Draht zur Politik auch ganz wichtig, weil diese Veränderung, die da stattfinden muss, soll und kann, die muss irgendwie auch tief verankert werden und vielleicht muss sie auch ein bisschen gesetzlich begleitet werden, sonst werden wir immer das weitermachen, in Klammern auch das Dumme weitermachen, was wir bisher gemacht haben. Also auch deswegen super sinnvoll, da mal bei der Politik den Fuß in die Tür zu stellen und zu sagen, Leute, lasst uns reden.
Und die Testimonials, also das Beispiel vom Cem Özdemir, ja. das habe ich noch direkt vor Augen, als der Prinz Charles in Deutschland.
Auf ein Schwabe.
Ja, genau. Aber weiß ich, hat das nichts mit Fahrrad zu tun, aber als King Charles mittlerweile, damals noch als Prinz Charles, glaube ich, in der Bahn saß, das war ja auch das Bild des Jahres und alle haben es abgefeiert. Ja. Und ich denke so, mein Gott, der Kerl sitzt im Zug, so what? Aber am Ende brauchst du ja dann immer wieder auch solche Momente, damit die Welt drüber spricht und vielleicht merkt, ja, es ist normaler, als man irgendwie denkt. So, ich freue mich weiterhin, Rad zu fahren, auch im Pendelkontext und die Themen, die Elena da genannt hat, von wegen auch ein Stück weit Freiheit und Lebensqualität, die erkenne ich da ein Stück weit wieder. Also sich so ein bisschen zu bewegen und an der frischen Luft zu sein,
herrlich.
Das ist was
Gerade jetzt,
Schönes.
Wo das Wetter wieder gut wird.
Ja, und wenn es dann so schnell geht, deswegen freue ich mich so auf die Radschnellwege, dann umso besser. Wir radeln weiter.
Genau.
Zusammen in den Sonnenuntergang.
Ja, oder erstmal radeln wir mal hoffentlich nur bis zur nächsten Folge. Also Stefan, vielen Dank und bis bald.
Bis bald. Ach so. Und ihr denkt dran, kommentiert, liked, teilt die Folge, damit wir immer mehr werden. Nicht nur Fahrradfahrer, sondern
auch Hörer. Sondern immer mehr die viele Mobilitätswende einstehen. Das hilft uns, wenn ihr unserem Podcast ein bisschen Anschwung gebt. Also, vielen Dank. Bis dann.
Ciao. Bis bald. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.